Sonntag wird in ganz vielen Kirchen weltweit dieses das Vaterunser gebetet. Das Vaterunser, das ist so ein wertvolles Gebetsmuster, was Jesus uns als seinen Jünger mitgegeben hat, wie wir beten sollen. Und in diesem Gebet, da geht es ja darum, dass wir das Reich Gottes herbeisehnen. Die Worte, die Jesus dort sagt, dein Reich komme, sollen wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, die drücken das ja so stark aus. Und was uns oftmals nicht bewusst ist, wenn wir das beten, dass es ohne einen König kein Reich gibt. Es kann nur ein Reich Gottes geben, wenn da ein König ist. Und das sieht man schon, das haben wir uns das letzte Mal angesehen, dieses Wort für Reich, was dort im Vaterunser ist, Basilea, das Wort Reich, wird abgeleitet von diesem Wort Basileus, der König. Und der König bildet die Grundlage für das Reich Gottes. Und deswegen ist es eben notwendig zu verstehen, immer wieder uns bewusst zu machen, was es mit dem Königlichen auf sich hat. Denn Gott selbst ist ein König. Und ein König ist jemand, wir haben das ja ausgedrückt in der CGM, in unserem Logo, wenn man die CGM und die Räumlichkeit betritt, das Schild, sieht man das, Christusgemeinde hat diese Krone, hier ist diese herrliche große Krone dargestellt, fast schon überdimensional für unsere Verhältnisse, aber es soll doch ausdrücken, es gibt einen großen König, der ist nicht nur irgendein König, sondern König aller Könige. Und ein König ist eine Person, die einen Herrschaftsanspruch stellt. Und wenn wir beten, dein Reich komme, beten wir eigentlich Folgendes. Wir sagen, ich unterstelle mich mit meinem gesamten Leben deiner Königsherrschaft, deinem Herrschaftsanspruch. Darum geht es. Und am vergangenen Sonntag ging es um die Frage, weißt du, wer du bist? Und es ging darum, um das Thema Identität. Und in seiner Identität oder in der eigenen Identität zu ruhen, bedeutet zu wissen, haben wir gesagt, woher man kommt, wer man ist und wohin man geht. Das bedeutet, Identität zu haben und da zu ruhen drin. Und jeder, der durch den Glauben an Jesus von Neuem geboren werden, ist ja Teil der Familie Gottes. In Familie Gottes zu sein, bedeutet Teil einer königlichen Familie zu sein. Darum geht es ja. Ein Königskind zu sein bedeutet, königliche DNA zu haben. Du hast eine neue Identität. Du bist ein Königskind. Weil du in seiner Familie bist, hast du damit eine neue Identität. Und das war das, was uns das letzte Mal beschäftigt hat. Und heute wollen wir uns einen weiteren Aspekt ansehen. Und zwar, der soll uns mit dieser Frage ausgedrückt sein, weißt du, wie man lebt? Und da möchte ich mit euch an eine Stelle gehen, die wir uns das letzte Mal auch angesehen haben, bereits 1. Petrus 2, Vers 9. Und das kurz lesen. Ihr aber seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Sitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Zwei Worte habe ich hervorgehoben hier. Einmal das Wort ihr seid, das spricht von Identität. Das ist eure Identität, sagt quasi Petrus hier zu den Menschen, denen er diesen Brief schreibt, zu den Gläubigen. Er sagt, ihr seid. Ihr seid nicht mehr das, was ihr früher wart, sondern weil ihr jetzt Jesus Christus gehört, habt ihr eine neue Identität. Und zwar, eure Identität ist, auserwählt zu sein, ein königliches Priestertum zu sein, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Diese Begriffe haben wir uns auch das letzte Mal ein bisschen angesehen. Und dann kommt ein zweites Wort hier zu tragen. Da steht dieses Wort, damit. Ja, und das ist ganz wichtig, damit ihr die Tugenden Gottes verkündigt. Das ist eure Lebensberufung. Interessant ist, wenn man sich dieses eine Wort hier anschaut, dieses Wort, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt. Dieses Wort verkündigen ist hier, was dort gebraucht wird. Im Grundtext ist ganz besonders, es wird nur an dieser Stelle hier gebraucht. Und zwar ist es dieses Wort Exangelo. Das bedeutet mehr als zu predigen mit Worten. Es bedeutet, aus dem Inneren heraus zu proklamieren. Aus dem Inneren. Ex aus dem Inneren heraus. heraus zu proklamieren. Das ist dieses Wort. Sehr interessant. Quasi mit anderen Worten hier in unserem Kontext mal angesagt, aus dem Sein, aus der Identität heraus etwas zu verkündigen. Man könnte auch sagen, nicht mit Worten, sondern mit dem Leben predigen. Ja? Wusstest du, dass dein und mein Leben eine Predigt ist? Wir sind Briefe Jesu Christi, gelesen von allen Menschen. Das ist, was Paulus sagt, im Korintherbrief zum Beispiel. Unser Leben soll eine kraftvolle Predigt sein. Eine Amen. Proklamation dessen, wer er ist. Menschen, die an Gott glauben, sind eine Botschaft für diese Welt. Es reicht nicht aus, nur das auszuleben. Wir müssen auch Worte sprechen, weil das Evangelium ist das die Kraft Gottes zum Heil. Aber unser Leben muss sich damit decken, mit den Worten, die wir gebrauchen. Und Menschen, die gläubig sind, die sind eine Botschaft für diese Welt. Wir sind dazu berufen, durch unser Leben zu demonstrieren, wer Gott ist und was er alles zu tun vermag. Das ist unsere Berufung. Das sehen wir hier in diesem Vers. Wir sollen die Tugenden, also das Göttliche, die göttlichen Eigenschaften, das, was Gott ausmacht, durch unser Leben proklamieren. Und zwar ohne Worte.
Amen.
Zunächst einmal, ohne Wort, durch unser Leben. Das heißt, wenn Menschen unser Leben ansehen, dann sollen wir etwas wahrnehmen von dem, was Gott, wer Gott ist und wie Gott handelt. Und das war übrigens auch die Berufung des Volkes Israels. Das war etwas, warum Gott seinem Volk Israel das Gesetz gegeben hat, seine Ordnung, seine Bestimmungen. Er wollte durch Israel demonstrieren, wie er denkt und wie er handelt und was er tun möchte. Und wenn dann, und das lesen wir dann in dem fünften Buch Mose, lesen wir das ganz deutlich, die Nationen sollten, die um Israel lebten, sie sollten sehen, wie dieses Volk Israel lebte, und dann sollten sie dermaßen erstaunt sein von der Weisheit und von der Exzellenz dieser Ordnungen, die sie hatten als Volk, und sie sollten dann mit großer Ehrfurcht und großem Respekt erkennen, dass es einen Gott gibt, nur einen wahren Gott. Und das ist der Gott Israels, Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Hier sehen wir, wie wichtig es ist, und darum soll es heute Morgen gehen, dass wir vom königlichen Sein zu einem königlichen Leben gelangen. Ja, nachdem wir Teil der königlichen Familie geworden sind, das ist Realität, wir haben königliches Blut, oder wie man das schön sagt, wir haben blaues Blut in unseren Adern. Ja, wir sind ein Adelsgeschlecht. Ob du dich so fühlst oder nicht, das ist die Realität, das ist geschehen, wo du ihm dein Leben übergeben hast. Jetzt geht es darum, königlich zu leben. Und als Königskinder leben wir gemäß eines königlichen Verhaltenskodexes, also einer anderen Bestimmung, als diese Welt leben. Und ich möchte euch ganz kurz ein paar Beispiele geben, was es damit auf sich hat, was das bedeutet, königlich zu leben. Nummer eins, königlich zu leben bedeutet, moralisch zu leben. Es meint nicht, andere zu moralisieren. Ja, das denken wir manchmal, dass wir die Aufgabe haben, anderen zu sagen, was sie alles zu tun und zu lassen haben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, nach Gottes Standard selbst zu leben, uns danach ausrichten, nach diesen guten, kraftvollen Maßstäben Gottes. Und es bedeutet, wir spielen nicht mit Sünde, sondern wir verabscheuen die Sünde. Wir nehmen großen Abstand davon. Und wisst ihr, das Problem von Sünde ist nicht nur, dass sie zerstörerisch ist, dass sie unser Leben zerstören wird, sondern dass sie unser unwürdig ist. Warum? Weil wir Königskinder sind. Wir leben unter unserem Niveau, wenn wir Dinge in unserem Leben zulassen, die dort nicht hingehören. Wir wollen nichts zu tun haben mit der Sünde, und zwar nicht nur wegen der Konsequenzen, nicht nur, weil wir wissen, oh, wenn ich das tue, dann gibt es harte Konsequenzen, schlimme Konsequenzen, sondern wegen unserer Identität. Das passt nicht zu uns. Das ist nicht unsere Bestimmung. Wir sind dazu berufen, Königskinder zu sein. Nicht im Dreck rumzuwühlen, nicht im Schmutz uns zu bewegen, sondern wir sind dazu berufen, in der Herrlichkeit, in der Schönheit Gottes einfach zu leben. Aber es geht um weit mehr als um das, als nur moralisch zu leben. Zweitens, königlich zu leben bedeutet, würdevoll zu leben. Und wir wissen ja, vieles in unserem Leben ist ja kulturabhängig. Wir wissen, dass wir ein ganz bunter Haufen hier aus ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Ja, ich habe den Schock meines Lebens bekommen, als ich einmal am Flughafen war und da war ein Ehepaar an der Gepäckausgabe und warteten auf ihr Gepäck und die haben sich furchtbar gestritten, schrien sich ins Angesicht, bis ich mitbekam, dass es Italiener waren. Und ich verstand, dass das der normale Weg ist, wie man sich eben unterhält. Für mich war das ein bisschen aggressiv, aber für sie war das ganz normal. Was ich damit sagen will, das war meine Interpretation. Ja, nicht, dass das besser ist, dass das alles, das wissen wir alles, klar. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt gewisse kulturelle Unterschiede. Deutsche, wir Deutschen sind in der Regel so direkter als zum Beispiel die Schweizer. Ja? Und das ist manchmal so ein, kann ein Anstoß sein. Das sind einfach kulturelle Unterschiede. Und das, ich könnte jetzt so weitermachen mit all diesen Dingen, mit unseren kulturellen Besonderheiten. Aber es gibt gewisse Verhaltensweisen, die weltweit als tugendhaft angesehen werden. Ja, ich spreche über würdevolles Leben. Und ich sage euch, was einfach so dieses würdevolle Leben so ein bisschen beschreibt. Zum Beispiel Respekt zeigen. Die Würde und das Recht, andere anzuerkennen, das ist weltweit, überall steht hoch im Kurs, ganz wichtig. Oder zum Beispiel zuhören können, die Fähigkeit, sich auf eine andere Person einzustellen, das ist ein Ausdruck von Würde. Nicht von Schwachheit, sondern es ist von Würde. Selbstbeherrschung zu besitzen, also maßvoll zu handeln, sich im Griff zu haben, das ist ein Ausdruck von Würde. Das entspricht dem, wie wir als Königskinder würdevoll leben sollen. Verlässlich zu sein, ist etwas, was in allen Teilen der Welt nicht praktiziert wird unbedingt. Gerade wenn man zum Beispiel in Afrika ist, dann sagt man ja, bis gleich. Ja, bis gleich. Und dann wartet man noch ein paar Stunden und steht da genau. Aber jeder schätzt es, wenn man es mit verlässlichen Leuten zu tun hat. Stimmt's? Mut wird überall in der ganzen Welt als etwas sehr Wertvolles, Tugendhaftes wahrgenommen und auch geehrt. Also Mut bedeutet, das Richtige zu tun, auch wenn Risiken oder Nachteile drohen. Was ist mit Demut? Ja, die Demut bedeutet ja, die eigenen Grenzen zu erkennen und offen für Kritik zu sein. Ich weiß, dass in jeder Kultur, man geht damit anders um, aber jeder schätzt im Grunde genommen, wenn Leute demütig sind. Das ist etwas, was überall geschätzt wird. Belehrbarkeit, ja, diese Bereitschaft zu lernen, Weisheit, Wissen mit Urteilsvermögen und Weitsicht verbinden zu können. All diese Dinge, Hilfsbereitschaft oder Großzügigkeit, ja, Zeit, Wissen, Ressourcen bereitwillig mit anderen teilen. Das alles spricht von einem würdevollen Verhalten. Und das ist das, was so wie wir sein sollen. Weil wir Königskinder sind, leben wir nicht unter unserer Würde. Lebe nicht unter deiner Würde. Lerne es, würdevoll zu leben, das macht so einen Unterschied. Wenn wir wirklich diese Identität entdecken, die wir haben in Gott, dann werden wir auch uns anders verhalten, werden uns würdevoll verhalten. Noch etwas anderes, königlich zu leben bedeutet, selbstbestimmt zu leben. Also eigene Entscheidungen treffen zu können. Also nicht darauf warten, bis jemand dir sagt, was zu tun ist, sondern selbstständig handeln zu können. Königlich zu leben bedeutet, unabhängig urteilen zu können. Ja, Informationen kritisch aufzunehmen. Wie wichtig ist das heute in unserer heutigen Zeit? Ein Königskind liest die Nachrichten oder sieht die Nachrichten und geht damit anders um, als jemand, der alles nur konsumiert, ohne zu reflektieren. Heute leben wir in einer Zeit, wo es so wichtig ist, alle Informationen zu reflektieren. Und Königskinder machen das. Weil sie sind dazu berufen, so bestimmt, Gottes Weisheit durch ihr Leben, durch ihre Worte, durch ihre Lebensentscheidungen zum Ausdruck zu bringen. Was ist damit mit dem Punkt Grenzen setzen können? Also Ja und Nein sagen zu können. Das ist königlich leben, selbstbestimmt sein. Was ist mit langfristigen Zielen, die man verfolgen kann? Also nicht nur immer nur kurzfristigen Impulsen nachzugehen, einmal dieses, einmal jenes, sondern langfristig etwas anzuziehen und dran zu bleiben, bis man das erreicht. Das ist königlich. Das ist selbstbestimmt zu leben. Eigenverantwortung zu leben. Also nicht auf Kosten der Eltern, des Staates oder sozialer Einrichtungen dein Leben irgendwie so hinzukriegen, sondern eigenverantwortlich zu sein. Eigenständig. Das ist königlich. Das ist all dieses, was da drin so für mich auch enthalten ist, sich nicht als Opfer betrachten, also Verantwortung zu nehmen für die eigenen Entscheidungen oder immer wieder überwinden zu können, also sich nicht hängen zu lassen. All diese Dinge, das ist das, was das Leben eines Königskind ausmacht, weil du trägst in dir die Vollmacht, die Autorität von Abba Vater, der König ist. Und du bist ein Königskind und lebst anders. Amen.
Amen.
Noch einen letzten Bereich möchte ich hier erwähnen, weil der auch so wichtig ist. Königlich zu leben bedeutet, verantwortungsbewusst zu leben. Ja, gegenüber sich selbst. Wie sieht das aus wie gestaltest du deine Zeit oder wie gehst du mit deiner Gesundheit um? Hast du genug Ausgleich? Hast du genug Sport? Schläfst du genug? Achtest du auf die Ausgewogenheit, dass dein Geist, Seele und Leib im Einklang ist? Gegenüber anderen natürlich im Umgang mit Familie, Ehe, Beruf, Gesellschaft. Und natürlich, und damit mache ich jetzt Schluss, damit wir nicht hier überladen uns fühlen, gegenüber unserer Umwelt. Wusstest du, dass wir Christen die wahren Grünen sind? Ja, das ist so. Aber das ist wirklich so. Wir haben den Auftrag, das wird uns ja gesagt, als Menschen macht euch die Erde untertan. Und dann sollten wir als Menschen den Garten pflegen und bebauen. Wir sind die Umweltschützer schlechthin. Ja, das sollte unser Denken sein. Wir gehen nicht leichtfertig mit den Ressourcen um. Deswegen, als Christen, wir leben nach anderen Wertmaßstäben. Ja, das bedeutet nicht, dass wir jetzt alles mitmachen, was propagiert wird. Ja, wir brauchen uns jetzt nicht da schlecht fühlen, nur weil wir Luft ein- und ausatmen und CO2. Das gehört zum Leben, das ist ja ganz klar. Aber wir gehen verantwortungsvoll um mit, das ist unser Denken, unser Bewusstsein. Weil diese Welt ist der Machtbereich unseres Königs, unseres Abba-Vaters. Und deswegen gehen wir als Königskinder richtig damit um. Stimmt's? Wenn das auf der Müll auf der Straße, wir schmeißen nicht alle irgendwas gedankenlos weg, sondern wenn da was liegt, nehmen wir das auf und packen es, pflegen es, weil wir sagen, das ist Abbas Schöpfung. Wir sind dafür verantwortlich. Stimmt's? So leben wir.
Amen. Ja.
Das sind ganz schön hohe Ansprüche. Ich habe euch jetzt mal so richtig das so reingegeben. Doch Gott möchte uns tatsächlich nicht, dass wir mit uns so zufrieden gehen mit dem Status quo. Ja? Dass wir einfach so mitschwimmen, dass wir einfach so, wie jeder andere auch denkt, wir sollen nicht gleichförmig dieser selbst sein. Wir sollen auf einem anderen Niveau leben. Und das ist ganz schön anspruchsvoll. Und letztlich die Frage, wo können wir anfangen? Königlich leben, doch wie? Wie macht man das? Und da gibt es natürlich ganz viel zu sagen. Ich möchte hier nur einen Gedanken euch mitteilen heute Morgen, der so zentral ist, der da so eine große Rolle spielt und euch zu einem bekannten Bibelvers mitnehmen. Und zwar, königlich leben, wie? Es führt uns direkt zu diesem Vers Römer 12, Vers 2. Hier wird gesagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Dieser Vers drückt ganz stark aus, was es bedeutet, anzufangen, königlich zu leben. Erst einmal möchte ich hier betonen, es wird gesagt, es wird ausgedrückt, es wird dir eindeutig gesagt, es ist möglich, verändert zu werden. Ist das nicht eine gute Nachricht? Wer möchte verändert werden? Oder gibt es jemanden, der so immer so bleiben möchte, wie er will? Also, ich brauche Veränderung und ich möchte verändert werden. Und die gute Nachricht ist, wenn Gott sagt, werde verwandelt, dann ist es möglich, dass man verändert wird. Stimmt's? Man ist nicht verdammt zu bleiben, wie man ist. Es gibt keinen Determinismus im Reich Gottes. Du bist so und du bleibst so und schlussfertig. Interessant, dieses Wort verwandelt werden, also dieses Verwandeln ist dieses Wort Metamorpho. Und da klingt ganz stark was an, dieses Wort. Wir kennen dieses Wort Metamorphose aus dem Naturwissenschaftlichen. Die Metamorphose ist der tiefgreifende Umgestaltungsprozess bei gewissen Lebenswegen. Es gibt ganz unterschiedliche davon. Die bekannteste davon ist, und das zeige ich euch, da habe ich jetzt hier etwas mitgebracht, damit wir das einmal sehen können. Das bekannteste ist die Verwandlung oder die Entstehung eines Schmetterlings. Das ist ein Ei, und da kommt eine Raupe raus und die Raupen Es gibt auch schönere, aber meistens würde ich mal sagen, sind die nicht so sonderlich anzuschauen. Ja? Die haben nur eins im Sinn, zu fressen. Ja? Das ist eine der Stufen der Metamorphose. Jetzt geht es auf die Suche, es wird gefressen und gefressen. Übrigens ein hervorragendes Bild, so wie wir sein sollen. Wir werden geboren und dann geht es nur darum zu fressen. Ja? Das Wort Gottes, zunehmen, stark werden. Ja? Fressen, fressen, fressen. Und dann geschieht Folgendes, an einem gewissen Zeitpunkt, dann setzt etwas an, das ist ein Wunder der Natur, der Schöpfung Gottes. Seht ihr, was dort geschieht? Metamorphose, werdet verwandelt, das ist das, ja, der Prozess. Und irgendwann, siehe da, da kommt etwas Neues raus, eine Veränderung. Ja, aus diesen unansehnlichen Räubchen wird ein schöner, wunderbarer Admiralsfalter, denke ich, ist das, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißen. Ja, das ist stark. Das ist das Wunder Gottes. Und wie gesagt, ein hervorragendes Bild, wenn wir über Veränderung nachdenken. Wir sind geboren aus Gott, aber wir brauchen noch einen langen Veränderungsprozess, bis wir das werden, wer wir wirklich sind. Stimmt's? Gut ist es, dass wir dranbleiben. Aber das ist genau das Zweite, wird uns gesagt. Es wird der Vers sagen, es ist nicht nur dass die gute Nachricht, dass es möglich ist, verändert zu werden, sondern es sagt uns, wie wir verändert werden. Der Weg zur Veränderung ist nicht jetzt, sich zu kasteien oder jetzt sich abzukrampfen oder irgendwie sich an die Kardalle die ganze Zeit zu nehmen, sondern der Weg einer wahren, nachhaltigen Veränderung führt, gemäß dieser Wort von Paulus, über die Erneuerung des Denksinnes. Es ist ein Bereich, den wir immer wieder uns bewusst machen müssen. Wir werden nicht erneuert in dem, dass wir unsere Gefühlswelt verändern, weil Gefühle, die sind auf und ab, mal so, hin und her. Aber das, was uns in eine beständige Veränderung führt, ist, wenn unser Denksinn erneuert wird. So hat Gott das gemacht. Und es gibt interessante Forschungen, auch der Gehirnforschung, die das deutlich machen, wie durch diese Erneuerung des Denksinnes Verbindungen geschaffen werden, Brücken geschaffen werden, die einfach ganz viele Heilungsprozesse auslösen können. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, der Weg zu einer wahren, nachhaltigen Veränderung führt über die Erneuerung unseres Denkens. Mit anderen Worten, lerne es, königlich zu denken. Wenn du königlich leben möchtest, wenn du gemäß deiner Natur, deiner königlichen Natur, deiner DNA, dich verändern möchtest, dann lerne es, königlich zu denken. Darum geht es. Und weil das ist ein riesiger Bereich, diese Veränderungsprozesse in unserem Denken, wir sollten das nie vernachlässigen. Deswegen, wie es hier heißt, prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und wo ist der Wille Gottes festgehalten für alle Ewigkeit? Im Wort Gottes, im geschriebenen Wort. Ohne das geschriebene Wort wird es keine Metamorphose in unserem Leben geben. Das ist so. Jesus sagte, die Wahrheit, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Das ist der Weg zur Freiheit. Wir wollen manchmal andere Wege auskundschaften und denken, wir wissen es besser. Aber Menschen wissen es nicht besser als er, der uns gemacht hat. Also, wie unser Denken verändert werden. Ich gebe euch nur einen ganz kurzen Hinweis hier. Womit fängt die Erneuerung des Denkens an? Und die Erneuerung des Denkens fängt mit einem Wort an. Und zwar mit dem Wort Buße. Ich sage euch, warum ich das so ausdrücke. Leider wird ja mit dem Wort Buße so viel Falsches assoziiert. Das ist ja unser Problem in unserem Kreis als Christ. Wir denken bei Buße an etwas hauptsächlich Emotionales, wo man sich schlecht fühlt, wo man sich schuldig fühlt, wo man sich miserabel fühlt, etwas, was uns bedrückt, uns niederdrückt und niedermacht. Aber wenn man sich mit diesem Begriff Buße beschäftigt, was Buße wirklich bedeutet, dann sieht das schon ganz anders aus. Und zwar Buße, dieses Wort Metanoia. Das ist von Noeo, diesen Begriff abgeleitet. Noeo bedeutet den Denksinn einsetzen, nachdenken, verstehen. Ja, das heißt, Metanoia bedeutet eigentlich das Wort, was die Bibel für Buße gebraucht ist, dass man seinen Denksinn umändert. Dass man anfängt, anders zu denken. Also, dass man umdenkt. Deswegen auch dieses Wort Umkehr. Weil bevor es eine Umkehr im Verhalten gibt, muss es ein Umdenken in unserem Denksinn geben. Ganz klar. Also wenn wir über Buße reden, dann sollten wir uns immer bewusst machen, es geht um Umdenken. Unser Steuersystem, deswegen, es hat Gott es gegeben, unser Hirn ist da nicht einfach nur dem Herzen und den Emotionen und dem Körper zu folgen, sondern unser Hirn ist dazu da, Dinge zu prozessieren, damit wir die richtigen Entscheidungen tun. Buße bedeutet Umdenken. In dem Moment, wo du umdenkst, kehrst du um. Und was tust du? Wohin kehrst du dich? Du kehrst dich zu dem, was Gott in deinem Leben tun möchte. Das ist eine so befreiende Botschaft. So stark. Und zum Schluss möchte ich hier ganz kurz das skizzieren, und ich mache es so einfach wie möglich, wie eigentlich so ein Prozess des Umdenkens oder des Umkehrens aussieht. Ganz kurz, das sind nur drei Schritte, die ich hier erwähnen möchte, und ihr alle kennt diese Geschichte, die kennen wir natürlich alle, die Geschichte vom verlorenen Sohn, Lukas 15, das ist ja die Geschichte, die vielleicht wie keine andere Geschichte in der Bibel das verdeutlicht, wie wichtig und wie lebensentscheidend Umkehr, Buße ist. Und ich möchte euch hier anhand dieser Geschichte, möchte ganz kurz einige Gedanken hervorheben, die das deutlich machen sollen. Der Prozess des Umdenkens. Das Erste, was den Prozess ausmacht, des Umdenkens, der uns schließlich zu dieser Metamorphose führt, ist dem Falschen ins Auge sehen. Und wir sehen das ganz deutlich ausgedrückt in der Geschichte des verlorenen Sohns. Wir kennen die Geschichte. Ja, ein Mann hatte zwei Söhne und der Jüngere, glaube ich, war es, der sagte, ich will mein Erbe ausgezahlt bekommen und ich will einfach machen und tun lassen, was ich will. Und da ging er und er verprasste alles und hatte ein gutes Leben. Er kaufte sich einen Ferrari und hatte eine Party nach dem anderen quasi, bis das Geld ausging und er am Ende war. Und wo landete er? Bei den Schweinen. Ganz, ganz unglücklich. Als Israelit bei den Schweinen zu landen, das war das Letzte, wo du landen wolltest. Das war tiefer ging es nicht mehr. Das war wirklich ganz unter aller Würde. Und während er dort bei den Schweinen war und während er dort selbst nicht das Essen bekam, was die Schweine bekamen, die waren privilegierter als er. Sie durften Besseres essen als er. Da lesen wir hier in Vers 17, als er aber in sich ging. Dieser Ausdruck ist eines der entscheidendsten Sätze, die im Leben von uns Menschen geschehen können. Als wir in uns gingen. Oder als ich in mich ging. Der Wendepunkt in seinem Leben kam, als er in sich ging. Die Metamorphose, die Umkehr geschah in dem Moment, wo er reflektierte. Selbstreflexion ist etwas ganz, ganz Entscheidendes in unserem Leben. Er erkannte, dass er nicht dazu bestimmt war, im Schweinestall zu leben, sondern im Königspalast. Er sagte, selbst die Sklaven in meines Vaters Haus, denen geht es besser als mir hier. Was für ein verlorener Typ. Wo bin ich gelandet? Wie tief bin ich gesunken? Ja, vielleicht erinnerst du dich an so eine Phase in deinem eigenen Leben, wo ich auf der Suche nach Gott war. Ich wusste nicht, wonach ich suchte, aber ich war auf der Suche. Und diese Suche wurde ganz stark davon geprägt, dass ich mich in Situationen wiederfand und wo ich dort saß und fragte, was mache ich eigentlich hier? Wo bin ich eigentlich gelandet? Wo habe ich mich selbst hinein manövriert? Stimmt's? Kennt das jemand? Weiß jemand, wovon ich rede? War jemand dort? Ja, in solchen Augenblicken. Und das sind diese Momente, die so wichtig sind, weil hier setzt die Metamorphose an. Hier setzt die Metamorphose an. Hier kommt ein Wendepunkt in unser Leben hinein. Dem Falschen oder dem Verkehrten ins Auge sehen. Zweitens, Verantwortung nehmen. In dem nächsten Vers lesen wir, er sagte, ich will zu meinem Vater gehen und sagen, ich habe gesündigt. Nicht, die waren alle so doof zu mir, die waren alle so böse zu mir. Guck mal, die Menschen, die waren so hässlich zu mir, die haben mir nicht geholfen, die waren nicht gut zu mir. die haben mich in den Schweinestall gesetzt. Ich habe gesündigt. Ich habe festgestellt, Menschen verändern sich in dem Moment, wo sie Verantwortung nehmen für ihre Handlungen. Das ist Befreiung. Gott vergibt keine Entschuldigung, sondern nur Entgleisungen. Er vergibt nur das, wo du dich dazu stellst, dass du großen Mist in deinem Leben gemacht hast. Und das Tolle ist, es gibt einen Erlöser. Es gibt immer einen Weg aus. Aber er möchte, dass wir uns dazu stellen, zu unseren Entgleisungen und keine Entschuldigung akzeptieren in unserem Leben. Drittens, das Neue annehmen. Und das ist auch sehr wichtig hier in Lukas 15, 22, nachdem der Sohn sich dann aufmachte und der Vater ihn von Weitem sah. Und dann lesen wir dieses Bewegende, wie der Vater ihm entgegenrannte. Er konnte gar nicht abwarten, ihn anzunehmen, zu akzeptieren. Der Sohn, der wollte schon ihm sagen, ich habe gesündigt, und er sagte das auch, aber der Vater war nicht daran interessiert. Er hatte ihn bereits vergeben, und das Entscheidende war, dass der Sohn, der verlorene Sohn, jetzt das Neue annehmen konnte. Das wird ausgedrückt in diesem Vers 22, wo es heißt, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Ja, hier ist etwas, wo der Sohn das an Empfang nehmen musste. Er musste es in dem Glauben akzeptieren, dass der Vater ihn nicht ablehnte und ihm keine Vorwürfe machte, sondern dass er nur gesegnet war, weil er diesen Schritt der Veränderung vollzogen hatte. Also dem Falschen ins Auge sehen, Verantwortung nehmen, das Neue annehmen. Und wenn wir das tun, werden wir leben, wie Königliches in uns geschieht, wie unser Denken sich dem Gottesmaßstab immer mehr anpasst, wie wir verwandelt werden, verändert werden in unserem Denken, wie wir es zulassen, dass Gott in unserem Leben Großes tun kann. Das bedeutet es, als Königskind würdevoll, verantwortungsvoll, moralisch zu leben. Und ich möchte noch am Schluss noch mal beten. Und ich möchte euch alle einladen, einfach nochmal, wenn du merkst, da sind Sachen in deinem Leben, die musst du einfach Gott bringen, die möchtest du Gott bringen. Einfach, dann tu das, während ich bete, dann bring das vor Gott und sag Gott, hier bin ich, keine Entschuldigung, ich bring dir das. Und ich glaube, dass du mich mit dem besten Gewand ausstattest, mit dem Ring der Erbschaft deines Eigentums gibst und die Sandalen an meine Füße widerlegst, um mein Leben lebenswert auszuleben. Vater, wir danken dir für heute Morgen. Wir danken dir, dass du am Reden bist. Ja. Danke, dass du uns dazu berufen hast, königlich zu leben, mit königlicher Würde. Ich bete, Herr, dass du uns hilfst in den Teilen unseres Lebens, in den Bereichen, wo wir einfach im Dreck sitzen, Herr, weil wo wir einfach in diesem Schweinestall sind, der Sünde und des Versagens und des ständig immer wieder uns abmühens, Herr, und diese religiösen Falle sitzen. Ich bete, dass du einen Durchbruch schenkst, Herr. Und wir bekennen das vor dir. Wir sagen, wir wollen selbstbestimmt leben. Wir nehmen Verantwortung und wir nehmen das Geschenk an, was du uns in Jesus gegeben hast. Jesus, wir danken dir für diese hohe Berufung, zu der du uns berufen hast. Danke, dass wir Königskinder sind, Kinder von Abba Vater, dem herrlichen Gott, dem mächtigen König aller Könige. Wir ehren dich und sagen, dein Reich komme. Lass uns das einfach nochmal vielleicht beten zum Schluss, in diesem Bewusstsein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.